Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcuoğlu.
Und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Umkleide, Hashtag Ankerkette und Hashtag Oxygen. Und während es letzte Woche hieß, du kommst hier nicht rein, heißt es diese Woche, du kommst hier nicht raus. Sieht man ja schon an der Überschrift.
Genau. Wir wollen uns diese Woche die Freiheitsberaubung anschauen und uns da ein paar Fälle, die ja da Besonderheiten aufweisen, ansehen. Und wir meinen aber natürlich die Freiheitsberaubung im echten Sinn, also nach § 239 StGB und nicht so im Laienjargon, alles, was mir nicht passt, schränkt mich gleich in meine Freiheit ein.
Ja, also die Gurtpflicht zum Beispiel, ja. Oder so dieses, du engst mich ein und das ist mir zu viel geworden in den letzten Wochen.
Wobei sich das auch wie eine Ankerkette anfühlen kann, ja.
Ja, zur Ankerkette komme ich später noch. Es geht also vor allem um die Freiheit im Sinne von körperlicher Bewegungsfreiheit. Natürlich gibt es auch sowas wie eine Gibt es sowas wie eine Willensfreiheit? Wir wissen es nicht.
Nein, determiniert.
Das, das soll es ja auch geben. Die wird dann auch von § 240 Absatz 1 geschützt. Aber wie gesagt, wir schauen uns heute mal den engeren Freiheitsbegriff an. Der steht heute im Mittelpunkt. Also vor allem die körperliche Bewegungsfreiheit, die von § 239 geschützt wird. 239 StGB. Mal kurz vielleicht lesen. Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In Absatz 2 ist dann noch die Versuchsstrafbarkeit geregelt, während in Absatz 3 und 4 noch Qualifikationen enthalten sind. Wichtig ist erst einmal, dass man so ein bisschen den Grundtatbestand und die wesentlichen Begrifflichkeiten in der Klausur beherrscht. Und da kann man wirklich auch schon viel eigentlich abfragen.
Also es beginnt ja schon mit dem Tatobjekt. Das heißt, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, also ihr müsst jetzt nicht alle in Panik euren Wellensittich freilassen. Also es fallen nur Menschen darunter. Auch nicht der Panther von Rilke. Und
was für ein Panther?
Sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Wow.
Ja.
Wann hast du das gelernt?
Ich glaube, in der 11. oder 12. Klasse, und dann habe ich es einmal aufgesagt, und habe nicht 15, sondern 14 Punkte bekommen, weil ich zum Schluss zwischen und hört im Herzen auf zu sein nicht nochmal so eine Kunstpause gelassen habe.
Ich dachte, hast du angefangen zu weinen.
Nein, ganz so ist es
okay,
nicht.
Okay, also ich muss bei Reimen und Panthern immer an den rosaroten Panther denken.
Achso, ja.
Aber gut.
Genau, also Menschen als Tatobjekt, das heißt, da kann man dann aber gewisse Fragen schon mal stellen, nämlich wie ist das bei Säuglingen, wie ist es bei Schlafenden, Bewusstlosen? Die sind natürlich Menschen.
Säuglinge sind Menschen, ja.
Ja, aber deswegen ist die Frage dann auch ein bisschen nicht so ganz beim Menschsein zu stellen, sondern bei der Frage, kann ich die eigentlich ihrer Freiheit berauben?
Ja, es geht letztlich so mehr um ja, das Rechtsgutskonzept oder wann sprechen wir eben von einer Freiheitsberaubung bzw. Freiheitsbeschränkung, da das eben nicht an den Tathandlungen aber ausgemacht werden kann, sondern eher an der Frage des Tatobjekts und der Schutzwürdigkeit des Tatobjekts, wird man das in der Klausur dann vielleicht doch dort besprechen. Zwingend ist das nicht. Man könnte natürlich auch im Kontext unmittelbar des Einsperrens oder der Freiheitsberaubung in sonstiger Weise diesen Streit aus der Klausur beziehungsweise aus den Vorlesungen kennt man das oder hat man das vielleicht noch im Kopf um die Potentialitätsthese und Aktualitätsthese, die könnte man hier verorten. Also es geht vor allem um die Frage, wie weit reicht eigentlich dieser Schutz der Freiheit? Ist eben die potenzielle Bewegungsfreiheit, Fortbewegungsfreiheit bereits geschützt oder muss irgendwie so ein aktueller Fortbewegungswille ja gebildet werden? Was sich vor allem in den Konstellationen, die du soeben geschildert hast, von wegen ja Säugling, da ist es relativ klar, die können sich eben nicht bewegen, die sind letztlich dann auf die Erwachsenen angewiesen. Ja. Aber wie ist es eben bei Schlafenden und Bewusstlosen?
Genau, vielleicht ist es sogar in der Tathandlung besser aufgehoben, wenn man den Begriff des Einsperrens mal ganz wörtlich nimmt und sagt, das stellt also darauf ab, dass jemand was anderes will und ich ihn daran hindere. Ne?
Die Konstellationen sind aber dann die, dass man ihm beispielsweise sagt, man sperrt jemanden ein und der merkt das beispielsweise nicht mal. Oder man sperrt eine schlafende Person ein.
Und dann und wacht zwar sie vielleicht nur, auf.
Vielleicht wacht sie auf, aber wenn sie überhaupt nicht aufwacht und am nächsten Morgen sperre ich dann wieder auf. Das kann ja auch unterschiedliche Gründe haben, aber das ist wiederum eine andere Frage. Stichwort Rechtfertigung. Ja. Also wenn ich etwa das Kind einsperre, weil es irgendwie nachts schlafwandelt und dann irgendwie vielleicht die Treppe herunterstürzen könnte und so weiter. Aber grundsätzlich erstmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, Potentialitätstheorie, herrschende Meinung.
Ja, das zumindest in der Literatur, aber ich glaube, das macht die Rechtsprechung auch so.
Ja, also genau, also Teilen der Literatur und weitestgehend die Rechtsprechung. Das heißt, auch Schlafende und Bewusstlose können der Freiheit beraubt werden, während eben die Aktualitätstheorie verlangen würde, dass tatsächlich aktuell der Wille besteht oder zumindest gebildet werden kann. Auch da wird ja nochmal differenziert. Auch da könnte man ja beispielsweise sagen, ja, ich bin wach, ich merke es aber gerade nicht, aber in dem Moment, wo ich es merken würde, würde ich auch diesen Willen womöglich äußern. Das wäre sozusagen ja auch mal noch eine Abwandlung oder eine dritte Fallgruppe. Ich denke, in der Klausur ist hier vieles möglich und auch gut vertretbar, nämlich dahingehend, dass man hier auch Irrtümer einbauen kann und auch die Versuchsstrafbarkeit ja noch immer möglich bleibt. Ja. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt der Aktualitätstheorie anschließen würde, kann man noch viel um die Klausur herumschreiben. Aber das sind nicht die einzigen Probleme, die sich in diesem Kontext stellen können.
Genau, also man kann ja auch erstmal fragen, was ist denn Einsperren überhaupt? Naja, das ist wohl das Festhalten in einem umschlossenen Raum durch äußere Vorrichtungen, also zum Beispiel eine Tür und ein paar Wände, sodass der Betroffene objektiv daran gehindert ist, sich von der Stelle zu bewegen.
Wobei es jetzt kein besonders großer Raum oder irgendwie ein Wohnraum sein muss. Also vorstellbar ist ja auch, dass ich jemanden in einem Auto einsperre.
Genau.
Das geht auch, oder in der Mülltonne.
Ja.
Das würde auch noch funktionieren. Also das sind einfach, in jedem Fall hätte ich einen umschlossenen Raum.
Genau.
Und das muss jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Widmung aufweisen. Aber einsperren bedeutet einsperren. Also das Aussperren ist nicht
auf
was.
Genau, außer auf den Balkon zum Beispiel. Aber dann ist man rechtlich gesehen auf dem Balkon eingesperrt.
Genau, so könnte man
wenn man ausgesperrt ist.
Sehr schön hast du das jetzt gemacht. Aber dieses grundsätzlich, was wir letzte Woche haben oder hatten, du kommst hier nicht rein im Sinne eines Aussperrens, ich lasse dich eben nicht mehr in meine Wohnung rein, das wäre dann sozusagen nicht erfasst. Das heißt, so eine ähnliche Differenzierung haben wir übrigens auch bei den Grundrechten, wo wir auch bei Artikel 2 auf der einen Seite bei der Freizügigkeit, wo wir auch differenzieren, kann ich mich irgendwie fortbewegen oder kann ich einen bestimmten Ort nicht aufsuchen?
Genau. Wichtig auch, einsperren heißt nicht räumliche Trennung vom Täter. Also der muss nicht auf der anderen Seite der Tür stehen wie das Opfer, sondern man kann sich auch gemeinsam einsperren. man kann zum Beispiel Fallkonstellation im Aufzug, ja ganz genau, da gibt es ja so Aufzüge mit so einem Stoppknopf.
Richtig ekelhaft. Ja, und das ist so eine qualifizierte Begehung bei bestimmten Personen.
Die ja.
Ich habe gerade im Kopf so bestimmte Leute, mit denen ich echt nicht länger, also vor allem nicht im Aufzug eingesperrt
sein will. Fällt mir auch sofort eine Handvoll ein. Also,
also okay, gut, das reicht dann sozusagen auch fürs Einsperren. Und auf die, wie sieht's mit der Dauer der Freiheitsberaubung aus?
Ja, gut. Also da könnten wir natürlich jetzt diesen alten Karlauer, den man aber trotzdem irgendwie, ich glaube auch gewisse Korrektorinnen und Korrektoren wollen den immer noch hören. Ja, die Dauer eines Vaterunser. Wenn man eingesperrt ist für die Dauer, die es benötigt, einmal das Vaterunser zu beten, dann ist es ausreichend. Jetzt gerade, wo wir beim Aufzug waren, frage ich mich jetzt, was ist, wenn mich jemand im Paternoster einsperrt?
Halt auf! Nein! Weißt du, was ich krass finde? Das ist eine vereinzelt gebliebene Entscheidung des Reichsgerichts und wir, die komplette Rechtswissenschaft, hält irgendwie daran fest, ich meine, es steht jetzt nicht immer in Skripten oder in Lehrbüchern drin, aber es taucht doch immer wieder auf, sodass es am Leben bleibt.
Ja, vor allem so als Witz getarnt, aber schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ja,
genau, und dann benutzt man es irgendwie doch und deswegen bleibt es am Leben. Als könnte man das nicht durch einen bestimmten Zeit, dann soll man es halt irgendwie empirisch eruieren, so wie lange dauert das typischerweise, das Vaterunser aufzusagen. Ich meine, ich habe mich da wirklich immer gefragt, das ist natürlich auch ein bisschen ketzerisch jetzt, was machen eigentlich Atheisten, was machen hier Buddhisten, was machen Muslime und so weiter.
Ich denke, man wird es einfach runterbrechen müssen auf, dass es nicht gänzlich unerheblich ist und es ist relativ schnell erheblich.
Danke. Ja, also ja, nein, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist ja auch erstmal nur entscheidend für die Abgrenzung zur Nötigung. In diesen Konstellationen, in der wir nämlich unter dieser zeitlichen Grenze bleiben, können wir immer noch auf den 240 zurückgreifen. Aber den machen wir mal wann anders. Neben dem Einsperren gibt es noch diese zweite Variante, die im Paragraphen 239 drinsteht, diese auf andere Art und Weise der Freiheit berauben.
Genau, also da geht es auch um einen Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit, aber eben nicht dadurch, dass wir jemanden in einem umschlossenen Raum einsperren, sondern dass wir möglicherweise durch Gewalt oder Drohung jemandem die Möglichkeit nehmen, sich fortzubewegen. Das kann auch nur vorübergehend sein.
Das heißt, ich fessel einfach jemanden.
Genau, oder du hältst jemanden fest.
Aber ich kann ja alles Mögliche machen. Ich kann ja auch auf jemanden grundsätzlich durch Kommunikation einwirken.
Genau, du kannst zum Beispiel sagen, du kommst hier nicht raus, weil ich alle Türen verschlossen habe.
Okay, ja, gut. Aber das ist jetzt interessant. Ich glaube, das ist auch der umstrittene Fall, dieser Listfall. Also wenn ich wirklich jetzt jemandem sage, du kommst hier nicht mehr raus, nie wieder. Und die Person ist einfach nur überwältigt von dieser Aussage und macht sich jetzt voll den Film, hat so voll den, sitzt da in der Ecke und denkt sich, ich komme hier nie wieder raus und macht sich aber keine Gedanken und testet das nicht. Also er schaut wirklich nicht, wo ist der Ausgang, beziehungsweise versucht auch nicht, die Tür zu öffnen. Glaubt mir einfach.
Ja.
Freiheitsberaubung?
Ja, ist umstritten, ne? Weil einerseits, wenn man natürlich Drohung gelten lässt oder ausreichen lässt, warum sollte dann die List, die Täuschung, nicht auch ausreichen? Andererseits, wenn man es an etwas Objektivem festmachen will, was tatsächlich daran hindert, dann wird wohl die Drohung möglicherweise mit Gewalt mehr einen objektiven Anknüpfungspunkt an diese tatsächliche Gewalt, an dieses Festhalten haben, als eben die List. Andererseits, wenn man tatsächlich auch auf diesen potenziellen Fortbewegungswillen abstellt, dann scheint es schon konsequent, auch die Listfälle drunter zu fassen.
Etwas klarer ist die Situation in den Konstellationen, in denen der gegenwärtige Aufenthaltsort nur mit unzumutbaren Gefahren sozusagen verlassen werden kann. In solchen Konstellationen nimmt die herrschende Meinung auch wiederum eine Freiheitsberaubung in sonstiger Weise vor. Aber man muss wahrscheinlich da auch nochmal wieder differenzieren, was für eine Art von Gefahr. Also bei Lebensgefahren kann ich es verstehen, aber bei bloßen Unannehmlichkeiten.
Ja, vor allem, wenn sie rein psychisch wirken. Also jetzt nimm das Beispiel, ich weiß nicht, ob du zum FKK-Badestrand gehst, aber jetzt stell dir vor, du tust das und dann kommt jemand und während du im Wasser bist, klaut er dir all deine Sachen und dann weißt du nicht mehr, wie du nach Hause kommen sollst. Mhm. Kann man auch übertragen, vielleicht ins Schwimmbad, wo jemandem die Sachen geklaut werden, während der sich gerade in der Umkleide umzieht oder so. Da wirkt dann rein psychisch natürlich schon, weil die Personen wollen ja dann nicht nackt in die S-Bahn steigen zum Beispiel und das könnte ja auch für Aufsehen sorgen. Andererseits sind sie ja nicht tatsächlich daran gehindert, jetzt das Schwimmbad oder die Umkleidekabine zu verlassen.
Also halten wir mal fest, dass es bei diesen Fällen der Freiheitsberaubung auf andere Weise, vor allem auf die Zumutbarkeit der Gefahren kommt. Also bei Lebensgefahren werden wir solch eine Freiheitsberaubung annehmen können. Also beispielsweise auch, wenn ich jemanden irgendwie auf dem Dachstuhl einsperre und er dann da irgendwie durch so ein kleines Fenster da versuchen müsste zu türmen und dabei stürzen könnte und verunglücken könnte, dann müssten wir wohl eine Freiheitsberaubung bejahen. Während wir in anderen Konstellationen, in denen das wirklich rein psychische Zwänge sind, die vielleicht auch andere Rechtsgüter betreffen, etwa eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder eben die sexuelle Selbstbestimmung, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil dann würden wir auch wirklich das Rechtsgut des Paragraphen 239 umwandeln.
Ich musste jetzt die ganze Zeit ein bisschen lachen, weil mir bei deiner Dachstuhl-Konstellation auf einmal Rapunzel in den Sinn kam.
Wobei man sagen muss, das ist auch keine Körperverletzung, weil sie ja jedes Mal einwilligt, ne, wenn du da die Tür an den Haaren ziehen, tut ja weh. Deswegen habe ich jetzt gut. Aber ja, also das sind sozusagen die Fälle, die im objektiven Tatbestand dann im Wesentlichen eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt hier auch noch, wenn wir einen Tatbestandsausschnitt des Einverständnisses haben.
Also wenn jemand, ich sag's jetzt mal ganz platt, einwilligt.
Ja, genau, seine Zustimmung erteilt.
Genau, das führt ja.
Übrigens, das ist gar nicht so trivial, was du jetzt gerade hier angesprochen hast, denn das ist, weil man könnte nämlich auch genauso davon ausgehen, dass diese Begrifflichkeiten gar nicht implizieren, dass das Einsperren oder das, die Freiheitsberaubung in sonstiger Weise gegen den Willen des, ja, der Freiheit Beraubten erfolgt, sondern dass das sozusagen losgelöst von der Zustimmung erstmal tatbestandsmäßig ist und dass dann etwaige Zustimmungen als rechtfertigende Einwilligungen zu lösen sind. Das würde übrigens auch zu einem effektiveren Rechtsgüterschutz führen im Kontext der Freiheitsberaubung, weil dann etwaige Irrtümer sich wahrscheinlich eher auswirken als im Kontext des Tatbestandsausschließes Einverständnisses. Aber
das sehe ich. Ja, ich würde sagen, schwierig, weil nicht nur Freiheitsberaubung die Überschrift ist, sondern im Absatz 1 steht, einsperren oder auf andere Weise die Freiheit berauben. Also einsperren ist eine Unterform des der Freiheit berauben. Und ich würde doch sagen, berauben kann man jemanden einer Sache nur, wenn er sie nicht freiwillig hergeben will, oder?
Also wenn man die Überschrift einbezieht, ist das sozusagen eine taugliche Argumentation.
Naja, auch wenn man nur Absatz 1 einbezieht.
Herr Kollege, und ich will doch erst...
Weil auch in Absatz 1 steht ja Freiheit berauben.
Nein, nein, also wirklich nicht. Ich glaube, man kann hier wirklich auch sehr gut beides vertreten. Ernsthaft.
Herr Kollege.
Und, ja, ja, direkt. Das ist doch immer so, wenn die dann direkt aggressiv werden.
Mit kollegialen Grüßen.
Ja. Aber nein, wirklich mal unter dem Strich, man sollte sich wohl in der Klausurbearbeitung, weil das immer noch die herrschende Meinung ist, schon dem anschließen, dass die Tathandlung, ich meine, da bin ich halt eine Mindermeinung, dass solch eine Zustimmung tatbestandsausschließend wirkt. Aber wenn man das nicht vertritt, dann muss man spätestens eben die Zustimmung auf der Ebene der Rechtswidrigkeit, nämlich bei der Einwilligung, berücksichtigen.
Ja, und was passiert, wenn man dieses, arbeiten wir mal mit der herrschenden Meinung erst, dieses Einverständnis dann zurückzieht und sagt, ja, sperr mich ein. Und dann fällt mir ein, nee, sperr mich doch lieber nicht ein.
Aber dann bist du schon eingesperrt. Also musst du sagen,
genau.
Lass mich wieder frei.
Lass mich wieder frei. Dann entfällt ja diese Zustimmung. Mhm. Und dann wird es ja auf einmal tatbestandsmäßig.
Das ist in ganz vielen Konstellationen vorstellbar, in denen wir auch sozusagen vorher so ein Einverständnis, das partiell für einen bestimmten Zeitraum auch gegebenenfalls klar abgesteckt ist. Also denk etwa, du gehst ins Stadion, Auswärtsteam, und da ist es ja auch so, dass bei den großen Derbys, dass man dann den Fans praktisch des Auswärtsteams sagt, ihr müsst jetzt noch warten, bis sozusagen die anderen weg sind und so weiter. Das ist auch im Flugzeug oder auch im Zug, überall,
wo wir... Wenn ich mir kurz vorher überlege, dass ich jetzt doch nicht nach Miami will, auch wenn wir schon auf dem Weg zur Startbahn sind, sondern ich sage, ich habe noch einen wichtigen Termin in Wanne-Eickel oder irgendwo.
Dann hast du grundsätzlich das Gefühl, wenn du hin und her gerissen bist. Welcome to Miami. Ja, und dem Wanne-Eickel, ja. Nee, kann passieren, aber... Um mal wieder ein bisschen Ernst reinzubringen. Ja.
Entschuldigung.
In beiden oder in allen drei Konstellationen ist es durchaus vorstellbar, dass ich ursprünglich ein Einverständnis habe. Ich meine, wenn ich von Anfang an dann auch sage, gut, für einen bestimmten Zeitraum besteht dieses Einverständnis,
weil es auch,
dann
kann auch klar
ich,
ist.
Genau, ne? Dann kann ich es nicht auch einfach zurückziehen, sondern dann wird man allenfalls in bestimmten Konstellationen einen Notstand, also einen rechtfertigenden Notstand konzipieren können. Aber grundsätzlich bleibt dann natürlich auch das Einverständnis bis zu diesem Zeitpunkt wirksam. Jedenfalls hätte die Rücknahme nicht zur Folge, dass wiederum der Täter sich irgendwie wegen Freiheitsberaubung strafbar
macht. Sagen wir es so, als tatsächliches Kriterium entfällt es zwar, genau, aber es hat nicht zur Folge, dass dann die Strafbarkeit eintritt. Wobei man der Vollständigkeit halber natürlich sagen muss, dass wenn man jetzt jemanden in einen Raum einsperrt und der erst einverstanden ist und dann sagt, lass mich wieder raus und es besteht nicht wie im Flugzeug ein objektives Hindernis, jemanden rauszulassen, dann schwappt das natürlich schon über zur Strafbarkeit.
Ja, weil aber in diesen Konstellationen ja auch nicht das Einverständnis für einen bestimmten Zeitraum erteilt wird, sondern eben so lange, bis ich es ihm zurücknehmen kann und genau. Damit... erklärt sich ja wiederum der Täter dann auch sozusagen einverstanden, weil er nicht auf dieses Einverständnis angewiesen ist. Also exakt. Das ist dann schon wechselbezüglich in gewissem Grade. Aber du bringst mich auf ein Folgeproblem mit dieser Rücknahme und dem Wegfall. Das kann auf der Ebene des Tatbestandes eine Rolle spielen, aber dann eben auch auf der Ebene wieder der Rechtfertigung. Wie ist das eigentlich, wenn ein bestimmtes Einverständnis irgendwie eben abläuft, zeitlich abläuft oder in bestimmten Fällen der Rechtfertigung die Rechtfertigungslage wegbricht. Also es ist ja durchaus vorstellbar, dass es Konstellationen geben kann, in denen eine Freiheitsberaubung, und damit meine ich jetzt nicht die Untersuchungshaft oder die Freiheitsberaubung durch den Staat in Form der Haft, sondern wirklich in dem Privatpersonen andere Personen festhalten und festnehmen für einen längeren Zeitraum, um ihn von irgendwelchen Dingen abzuhalten. Da stellen sich natürlich erstmal zwei Probleme. Und das erste Problem, das führt uns zu unserer Ankerkette, denn daran musste ich wirklich denken, als wir diese Folge vorbereitet haben. Ja. Ankerkette, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Black Snake Moan.
Von, ich habe schon mal davon gehört.
Bisschen trashy mit Christina Ricci und Ritchie und Samuel L. Jackson. Da geht es letztlich darum, dass er ihr eine Ankerkette, also dass er
eine schwere Kette.
So eine schwere Kette, die um sie bindet und sie zu Hause festhält. Also er findet dieses Mädchen auf der Straße liegend und die wurde wohl auch vergewaltigt, ich bin mir nicht mehr sicher, und ist wohl Nymphomanin. Und er will sie praktisch von dieser Krankheit heilen. Mhm. Und zu diesem Zweck hält er sie da mehrere Tage fest. Da gibt es ganz viele auch Abwandlungen davon. Also nicht nur jetzt wieder dieser Film, der ja, wie gesagt, trashy und ein bisschen abgespaced ist, auch von der Thematik her. Man könnte sich das ja auch anderweitig vorstellen.
Der Trinker. Ich sperre den Trinker ein, weil ich ihn davor heilen möchte, wieder zur Flasche zu greifen.
Genau, oder auch Drogenkonsum im Allgemeinen, vielleicht durch den Jugendlichen auch, wenn die Eltern da irgendwie versucht sind, den Jugendlichen davon abzuhalten. Wobei beim Jugendlichen wäre es nochmal was anderes als beim Erwachsenen. Ja. Da hätten wir dann wieder die Problematik Erziehungsrecht auf der einen Seite, Freiverantwortlichkeit, allgemeines Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Wir haben in unserem Fallbuch haben wir die Problematik, wie ist es, wenn du jemanden, wenn du deine Partnerin oder wen auch immer von einer Abtreibung abhalten willst. Auch das ist sozusagen sehr problematisch. Wenn wir dann innerhalb der 12-Wochen-Frist noch sind, können wir dann diese Person eben zu Hause festhalten und verbarrikadieren, bis eben diese Frist abläuft, sodass diese Möglichkeit nicht mehr besteht.
Naja, ich würde mal sagen, alles, was autonome Entscheidung ist, davor kann ich niemanden schützen, in Anführungsstrichen, so blöd das klingt, durch ein Einsperren. Also alles, was auch nicht per se strafbar ist. Also zum Beispiel auch der Konsum irgendwelcher Stoffe oder eben auch der Schwangerschaftsabbruch. Also da hat sich niemand darüber zu erheben und zu sagen, ich verbiete dir das, ich schütze dich davor, indem ich dich hier in Ketten lege.
Genau, es geht letztlich darum, wir haben eine bestimmte Ausgestaltung unseres Rechts, gesetzgeberische Wertentscheidungen, sei es im Kontext der 218 FF, sei es aber auch im Rahmen der freien Persönlichkeitsentfaltung. Es gibt bestimmte Dinge, die eben erlaubt sind. Das kann man kriminalpolitisch oder auch überhaupt rechtspolitisch für sinnvoll oder nicht sinnvoll halten. Man kann das irgendwie für problematisch erachten, dass bestimmte Dinge erlaubt sind, Glücksspiel und so weiter und so fort. Also das kann man ja wirklich auffächern. Letztlich steht es uns als Privatperson aber dann nicht zu, andere Leute, auch wenn das in bestimmten Konstellationen sogar schädlich sein kann, von dieser Freiheitsentfaltung abzuhalten. Etwas anderes ist es lediglich, wenn sie schon an dem Punkt angelangt sind, wo sie gar nicht mehr autonom entscheiden.
Ja.
Oder wo sie womöglich vielleicht sogar unmittelbar durch ihr Handeln auch Dritte gefährden. Also denk an den Trinker, wenn der schon betrunken ist.
Ja.
Und der ist da mit 2,0 Promille unterwegs. Und jetzt sage ich, hey, du bleibst jetzt heute zu Hause, ich nehme die Schlüssel weg. Und er kommt nicht zur Ruhe und dann sperre ich ihn einfach in einem Zimmer ein.
Damit er nicht mit dem Auto wegfährt.
Damit er nicht mit dem Auto wegfährt und sich selbst so wie weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In diesen Konstellationen kann man durchaus über den 34 nachdenken. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Folgeproblem.
Was
ist, wenn es dann wegfällt? Und jetzt könnte man natürlich sagen, beim nachträglichen Wegfall, jetzt lebt praktisch so die ursprüngliche Freiheitsberaubung wieder auf, aber aktiv handel ich
ja nicht. Naja, es lässt sich aber schon so sagen, wenn wir sagen, es ist ja ein Dauerdelikt, dass dann auf einmal dieses der Freiheit berauben, nicht der Vorgang des Schlüsselumdrehens, aber dieses dauerhafte Freiheit berauben ja fortwirkt und in dem Moment, wo die Rechtswidrigkeit dann eintritt, also die Rechtfertigung wegfällt, dass man dann auf einmal in die Strafbarkeit rutscht. Es ist aber wahrscheinlich überzeugender, das über das Unterlassen das zu lösen und zu sagen, ja, er müsste ihn dann rauslassen.
Ne? Finde ich auch. Also es ist schon so, dass wir dann den Normbefehl wieder umkehren müssen, weil aus dem sperre nicht ein wird, ja, lass ihn wieder raus. Das heißt, wir müssen auf das Unterlassen abstellen und eine Unterlassungsstrafbarkeit verlangt eine Garantenstellung, also eine Einstandspflicht für die Gleichstellung. Das wird mit der Ingerenz, also dem pflichtwidrigen Vorverhalten, jedenfalls dann schwer, wenn die ursprüngliche Handlung wirklich gerechtfertigt war, also wenn es nicht nur so war, dass man irgendwie aus Versehen da jemanden eingesperrt hat oder was auch immer, sodass wir immer noch von einer irgendwie rechtswidrigen Freiheitsberaubung, wenn auch nicht strafbaren Freiheitsberaubung ausgehen können.
Hängt natürlich auch immer davon ab, welche Anforderungen man an das Entstehen der Ingerenz stellt.
Genau, klar, das ist das Nächste. Aber grundsätzlich erstmal, wenn wir eben sagen würden, strafrechtlich oder pflichtwidriges Vorverhalten in diesen Konstellationen wird es dann schwer, aber regelmäßig wird es in diesen Konstellationen entweder so sein, dass ich schon, weil ich mir das ja vormals rausgenommen habe, in einem gewissen Näheverhältnis stehe, sodass irgendwie so eine, ja, aus enger natürlicher Verbundenheit schon eine Schutzgarantenstellung, Beschützergarantenstellung besteht. Und zum anderen können wir natürlich sagen, wenn ich irgendwie Inhaber der Sphäre bin, also letztlich die Räumlichkeiten kontrolliere und den Schlüssel innehabe, dass wir so eine gewisse Sphärenverantwortlichkeit, eine Räumlichkeitsverantwortung haben, aus der sich dann auch wiederum solch eine Verpflichtung ergeben kann, die Person rauszulassen.
Ja, das war schon ganz schön viel. Jetzt sind wir schon fast durch. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, die kann auch in der Klausur immer mal tricky sein. Und dann vielleicht nämlich im Zuge des, man muss ja die Tötungsdelikte ansprechen und so, dann auch so ein bisschen vergessen wird. Es gibt eine Erfolgsqualifikation in Absatz 4, nämlich wenn der Täter durch die Tat oder durch eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers hervorruft. Ja, da gibt's also Konstellationen, die auch hin und wieder filmisch schon verarbeitet worden sind, nämlich dieses lebendig begraben und dann ein Ultimatum stellen oder zu sagen, also Sauerstoff reicht jetzt genau 48 Stunden und jetzt erfüllt mal meine Forderungen oder so.
Richtig schlimm, also es war wirklich für mich immer auch wirklich bedrückend, solche Stories. Also
ja.
Auch es gab ja mal von Tarantino. Der hat da mal für CSI Miami, glaube ich, hat da mal eine, so eine Sonderfolge praktisch gedreht.
Nee, meine erste Assoziation filmisch damit ist Hashtag Oxygen.
Mhm.
Den habe ich mal gesehen als noch Jugendlicher, weil der in einer, in einer DVD beilag in so einer Computerzeitschrift. Da gab es mal so eine Zeit, da war dann jede Woche so ein Film oder ein Computerprogramm oder so mit drin.
Ich habe mir auch immer die GameStar oder irgendwelche Zeitschriften
gefunden, genau.
In der dann diese, oder auch Software und Spiele und so weiter. Ach ja, good old times. Die Digital Versatile Disc. So was, ne? DVD, genau. Und dann gab's noch, davor gab's die VHS.
Ja, die Videokassette.
Die Videokassette. Und, ich weiß nicht, ob du es kennst, Betamax?
Nee, das sagt mir nichts.
Ja, also das war praktisch das Konkurrenzprodukt. So ein bisschen wie Blu-ray und HD-DVD.
Ich habe tatsächlich eine HD-DVD zu Hause. Und zwar...
Ist das was,
zwar, ne? Sowas pass, ja, und zwar ist es eine Konzert-HD-DVD von Herbert Grönemeyer. Mhm. Und die war damals zusammen mit der normalen DVD...
Ja, ich kann mir so, ich kann es jetzt, ich muss.
Ich glaube, ich habe nichts, um das abzuspielen jetzt.
Aber weißt du was? Ich habe heute in der Vorlesung, wirklich, also eine Online-Vorlesung, habe ich gesagt: Stellt euch mal vor, ihr klaut eine DVD. Die haben mich alle angeguckt.
Oh Gott.
Weißt du, nein, das hast du nicht gerade gesagt. Die werden dich nie wieder ernst nehmen. Du bist viel zu alt.
Mir ist letztens was Ähnliches passiert. Und zwar durfte ich bei uns im Audimax die Vorlesung Strafrecht 1 vertreten. Es ging um Entschuldigungsgründe, Notstand und dann spricht man ja auch mal über das Abschießen eines Flugzeuges und ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, das Flugzeug fliegt auf das Münchner Olympiastadion zu und da ist gerade ein Konzert und da ist mir nichts Besseres eingefallen als Madonna.
Okay, und dann hast du es noch irgendwie
gerettet. Ja, dann habe ich gesagt, oder sagen wir Katy Perry oder selbst das wäre ja schon
eher. Ja, schwierig. Gut, nee, aber kommen wir mal ganz kurz zurück zu diesen lebendig begrabenen Geschichten. Das kann man eigentlich wirklich gut auch in eine Klausur einbauen, weil natürlich vom Grundtatbestand her ist das dann kein Problem, was die Freiheitsberaubung angeht. Aber es wird dann eben interessant, wenn es zum Todeseintritt kommt. Was brauchen wir da? Stellen wir auf den Erfolg ab? Stellen wir auf die Handlung ab? Ja. Auch hier kann sich sozusagen ja diese Frage, die sich im Kontext von Erfolgsqualifikation stellt, und vielleicht ist gerade auch die Erfolgsqualifikation deswegen einschlägig, weil man das irgendwie mit der Sauerstoffzufuhr auch falsch kalkuliert hat. Und dann ist man plötzlich in der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination. Das ist
eine schöne Konstellation für eine Klausur. Genau. Vorsatz-Fahrlässigkeit-Kombinationen, ja.
Genau. Es ist jedenfalls eine Assoziation, die uns in diesem Kontext eingefallen ist. Aber das würde ich sagen, reicht jetzt auch erstmal. Wir sind jetzt wieder bei 30 Minuten fast.
Ja, angekommen. Dann würde ich aber sagen, das war doch ganz schön dicke heute. Da machen wir jetzt noch eine schöne Crema draus, dass man da noch was behalten
drauf
kann.
Drauf oder Crema draus?
Draus, drauf. damit man noch mehr behält als unsere altbackenen Medien.
Genau. Ein Einsperren oder auf andere Weise der Freiheit berauben liegt auch dann vor, wenn der Aufenthaltsort nur unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren verlassen werden kann.
Die Zustimmung des Opfers schließt in aller Regel den Tatbestand der Freiheitsberaubung aus. Auch Freiheitsberaubungen durch Private können im Einzelfall gerechtfertigt sein, wenn sie dazu dienen sollen, fremd- oder nicht frei verantwortliche Eigengefährdungen durch den Rechtsgutsträger abzuwenden.
Wow. Das war jetzt die Folge, du kommst hier nicht raus. Und heute ist es auch relativ spät geworden, sodass wir uns in die Nacht verabschieden.
Ja, und das passt sogar, weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass es einige Leute gibt, die mittwochs 0 Uhr, direkt wenn die Folge online kommt,
echt,
das anhören. Ja,
ja cool.
Und das finde ich richtig cool.
Ja, das ist echt richtig Ehre.
Ja.
Und sowas gibt's ja nicht, wie du weißt. Wir müssen mal letztendlich die Beleidigungsfolge machen.
Ja, es wird Zeit.
Es wird Zeit.
Es wird Zeit. Genau, vorher aber noch Feedback, Anregungen und alles, was ihr wollt an japodcast@fahlen.de oder bei Instagram @räuberischerespresso per DM oder Kommentar oder wie auch immer.
Oder mit einer Brieftaube.
Genau, uns erreicht es dann schon. Macht's gut.
Gute Nacht.